Also, als wir oder wenn wir mit der Familie immer wieder mal an die Nordsee in Urlaub gefahren sind und die Kinder noch jünger waren, dann habe ich mit denen immer Sport gemacht. Wahrscheinlich liegt es daran, dass bei mir der Bauch gewachsen ist, dass ich keinen Sport mehr mit den Kindern machen kann. Also ja, irgendwann waren die nicht mehr zu Hause und dann war das ein bisschen schwieriger. So allein Sport machen, je nachdem, was man macht, macht nicht so viel Spaß. Mit den Jungs habe ich immer Fußball gespielt. Das war deren Leidenschaft und meine auch. Manchmal auch Federball. Und wenn das dann beim Wind an der Nordsee, das ist ja normal, dass da immer Wind gibt, wir Federball gespielt haben, das war immer ganz lustig, weil der eine hat geschlagen, den Federball zum anderen, entweder mit dem Wind, dann schoss der über den anderen raus, oder der andere hat wieder zu mir geschlagen und dann musste er gegen den Wind oder sie gegen den Wind den Federball schlagen und er kam hier an bei mir. Also wir hatten, was wir auch taten, da irgendwie mit Gegenwind zu tun. Und Gegenwind im übertragenen Sinne erleben wir ja manchmal auch. Ich meine jetzt nicht den Wind, der dann weht und uns fast fortbläst, sondern Gegenwind, weil wir vielleicht mit mehreren Leuten zusammen sind und alle sind einer Meinung, nur ich nicht. Ich habe eine andere Meinung und das ist dann gar nicht so einfach, diese Meinung auszuhalten. Gegenwind auch manchmal, wenn wir frei und offen unseren Glauben bekennen. Der ehemalige Bürgermeister der Stadt, wo wir in Hessen zuletzt gewohnt haben, hat mir mal erzählt, alle meine Freunde und Bekannten sind aus der Kirche ausgetreten. Ich aber nicht. Mir ist das wichtig. Dann habe ich ihn gefragt, wie gehen Sie damit um? Ja, das ist ganz schön schwierig. Wenn es dann so Diskussionen gibt, dann wird man oft gefragt, und du bist immer noch in der Kirche, was willst du denn in dem Verein? Ja, und dann musste er eben mit Gegenwind rechnen und hat dann immer wieder gesagt, mir ist der Glaube aber wichtig und deshalb bin ich in der Kirche, wenn auch nicht alles immer ich da so ganz toll finde, aber das ist nicht immer leicht, bei Gegenwind auch daran festzuhalten, an dem, was man meint oder glaubt. Ich habe das schon erlebt, dass Konfirmanden in der Konfirmandenzeit richtig Feuer gefangen haben für den Glauben und es ganz schön schwierig war in der Familie, weil die Familie davon nichts gehalten hat. Oder jemand, der in einer Clique ist und ja, das auch immer mal wieder sagt, so ganz verschämt oder unverschämt eben, ohne dass er sich schämt oder sie sich schämt. Ja, ich glaube an Gott und dann legt die Clique los. Eine Mitarbeiterin in einer früheren Gemeinde, eine gestandene Frau und Mama, die hat mal erzählt, dass sie in ihrem Freundeskreis plötzlich Gegenwind bekommt, weil sie jetzt auf einmal in die Kirche geht. Ist sie denn auf einmal fromm geworden? Ja, der Glaube erzeugt manchmal Gegenwind. Schön, wenn es nicht so ist, wenn alle uns so akzeptieren, aber manchmal erlebt man das eben auch. Paulus und Silas haben das massiv erlebt und die ganzen Freunde und Mitarbeiter von Paulus und Silas eben auch, auch in Philippi. Sie hatten gerade erlebt, wie eine erfolgreiche Geschäftsfrau Christin geworden ist, namens Lydia. Und sie scheuten sich nicht, auf allen öffentlichen Plätzen, wo auch immer sie hinkamen, mit wem auch immer sie ins Gespräch kamen, zu sagen, wir glauben an Jesus Christus und wir wollen dir oder ihnen oder euch das auch gerne anempfehlen. Wir wollen euch dazu einladen. Probiert es doch mal aus mit diesem Glauben. Und so hatten sie des Öfteren Gegenwind. Gerade hatten sie einer Frau, die Wahrsagerei betrieb, die Macht der Wahrsagerei genommen. Sie haben gebetet und haben dafür gebetet, dass diese Frau von der Wahrsagerei wegkommt. Und schwuppsdiwupps, auf einmal fanden sie sich im Gefängnis wieder. Denn einige Leute, die mit ihr, mit der Wahrsagerin eben Geld verdienten, denen war das natürlich gar nicht recht. Die Geldquelle war plötzlich trockengelegt und deshalb wurden die Geschäftsleute sehr zornig und sorgten dafür, dass Paulus und Silas ins Gefängnis kamen. Und so waren sie da plötzlich im Hochsicherheitstrakt vom Knast in Philippi. Das hatten sie nun von ihrer Begeisterung für Jesus. Das war ja nicht nur Gegenwind, das war, ja, eigentlich ist jetzt zu Ende. Das Ende ihres Lebens schien in greifbarer Nähe zu sein. Aus, vorbei, Gefängnis, Sterben, Tod. Das war's. Ja, was hat jetzt Gott mit uns vor? Soll's das gewesen sein? Und wir lesen mal einen ersten Teil. Boah. Aus dem 16. Kapitel der Apostelgeschichte ab Vers 23. Nachdem man ihnen eine große Zahl von Schlägen gegeben hatte, ließen die Prätoren sie ins Gefängnis werfen und wiesen den Gefängnisaufseher an, sie scharf zu bewachen. Das tat dieser dann auch. Er sperrte die beiden in die hinterste Zelle des Gefängnisses und schloss ihre Füße in den Block. Geht's da noch weiter? Nee, erstmal so. Ja, gut. Genau. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so richtig Gegenwind bekommen habt, als ihr euch zu Jesus bekannt habt. Oder vielleicht habt ihr euch auch weggeduckt in der Clique, weil es eben gerade nicht so angenehm war, dazu zu stehen, dass ihr Christen seid. Vielleicht wart ihr deshalb nicht gleich im Knast. Aber wer das mal erlebt, diesen Gegenwind, der weiß, das fühlt sich ziemlich mies an. Aber ich sag mal, uns geht's hier noch einigermaßen gut. Es gibt ja Christen auf der Welt, für die ist Gegenwind genau das, was Paulus und Silas erleben. Die kommen nämlich ins Gefängnis, wenn sie nur sagen, dass sie an Jesus Christus glauben. Und sie werden eben auch, wie die beiden, gefoltert, manchmal auch getötet und manchmal müssen sie jahrelang irgendwo im Gefängnis sitzen. Christen in Nordkorea, von denen wir wissen, dass es ihnen in der Regel so geht. Christen in China, die haben zwar tolles Wirtschaftswachstum und viele Leute können sich vielleicht mehr leisten wie früher, aber ein brutales Regime. Und bei den Christen ist es so, dass die einen, die sagen, wir stehen, unterstellen uns dem Staat, die dürfen ihren Glauben leben, aber nur im Haus, also in der Gemeinde, im Gotteshaus, öffentlich nicht. Und die anderen sind quasi im Untergrund. Oder Christen im Iran. Vor einigen Jahren habe ich zwei Christen aus dem Iran kennengelernt, die geflohen sind, die mir ihre Geschichte erzählt haben. Und der eine hat erzählt, dass er als Moslem aufgewachsen ist und irgendwann für sich die Frage gestellt hat, ist das der richtige Glaube? Er hatte eine Tante aus Amerika, die hat ihm eine Bibel geschickt und er hat sie im Geheimen gelesen und für ihn wurde immer mehr deutlich, das ist der Glaube, der für mich wichtig wird. Er hat sich einen Hauskreis gesucht, weil Gemeinden so für Menschen, die Muslime waren, gibt es nicht, darf es nicht geben. Dieser Hauskreis hat sich im Verborgenen getroffen und eines Tages hat ihn die Polizei aufgespürt, diesen Hauskreis. Die Leute sind geflohen und er ist unter Lebensgefahr über eine Route hier nach Europa gekommen und saß dann in Greifswald im Osten Deutschlands und fragte sich, was ist das denn hier? Ich dachte, Deutschland wäre ein christliches Land. Und da gab es nur ungefähr 7% Christen in Nordostdeutschland. Und die anderen nennen sich Atheisten. Und er war ganz geschockt. Christen in vielen Ländern dieser Welt erleben genau das, was Paulus und Silas erleben, auch heute noch. Da ist nicht nur Gegenwind, sondern da geht's richtig um die Wurst. Und dann passiert Folgendes. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas, sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das Gebäude bis in seine Grundmauern erschüttert wurde. Im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf und die Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden. Der Aufseher fuhr aus dem Schlaf hoch und als er die Türen des Gefängnisses offen stehen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen sei geflohen. Doch Paulus rief, so laut er konnte, tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Der nächste Teil kommt gleich. Also ich weiß nicht, was ihr so gerade denkt. Die liegen da oder sitzen da irgendwo in so einem furchtbaren Gefängnis, wahrscheinlich in so einer Kuhle, wo verschiedenste Tiere rumlaufen und sie hängen da irgendwie gefesselt an den Füßen und Beinen im Block, wie es da heißt. Und Paulus und Silas, sie können eigentlich nur sich vorstellen, dass das Leben jetzt zu Ende geht, dass sie da irgendwie verkümmern oder dass es ihnen total schlecht geht und jetzt geht es eigentlich dem Ende entgegen, aus und vorbei. Wer würde in so einer Situation Loblieder singen? Ihr könnt euch ja mal melden. Wer würde in so einer Situation, wenn man sich da so reinversetzt, Loblieder singen? Die Lobpreisband? Die Band? Oder von euch? Also ich weiß, was ich mache, wenn es mir so richtig schlecht geht. Gott sei Dank war ich noch nicht so weit, dass der Tod gleich bevorstand, aber gab schon so ein paar Momente, wo ich dachte, wie soll es jetzt weitergehen? Und ich muss ehrlich sagen, ich habe erstmal gar nichts gedacht. Ich war nur enttäuscht, entsetzt. Und dann habe ich angefangen zu beten, Gott, jetzt mach was, tu was. Und die zwei halten da richtig ein Lobpreiskonzert. Es ist krass zu sehen, was sie da um Mitternacht veranstalten. Ein Lobpreiskonzert im Knast. Kurz vor Ende ihres Lebens. Vorher gefoltert, gefesselt, geknebelt. Alles tut weh, keine Hoffnung mehr, wenig Kraft, viel gebetet und gefleht. Und dann gibt der Geist Gottes ihnen die Kraft, Gott zu loben. Er erfüllt sie. Er macht sie innerlich stark und mutig. Und weckt alle Lebensgeister. Und das trotz dieser aussichtslosen Lage. Er erfüllt sie mit Liebe. Und sie singen und preisen und loben. Komm und lobe den Herrn, meine Seele sing. Naja, das haben sie wahrscheinlich nicht gesungen, das gab's da noch nicht. Aber andere Lieder, sie fangen an, Gott zu loben. Paulus und Silas singen wahrscheinlich die sogenannten Hallel-Psalmen. Das sind die Psalmen 113 bis 118 in der Bibel. Das waren die Psalmen, die man zum Lobe Gottes sang und die auch Jesus mit seinen Jüngern gesungen und gebetet hat, gefeiert hat während seines letzten Abendmahls. Und in diesen Psalmen kommt zum Beispiel vor, Stricke des Todes haben mich getroffen, der Herr aber errettet mich. Ich werde leben im Lande der Lebendigen. Ich dachte mir so, vielleicht ist das eine Idee, wenn wir mal so in einer richtig scheußlichen Lage sind, nicht Gott die Ohren voll zu klagen und zu sagen, hey, was ist jetzt los und mach mal und tu mal. Sonst vielleicht einfach mal auf diese Weise zu probieren, Gott zu loben. Also genau das Gegenteil zu tun von dem, was uns vielleicht gerade innerlich bewegt. Und das Gegenteil zu tun von dem, was wir gerade fühlen, Gott zu loben. Ich kann ja nicht versprechen, dass das passiert, was bei denen passiert ist. Ich bin ja ein Mensch und Gott ist Gott und der entscheidet, wie er dann reagiert. Aber vielleicht macht es was mit uns, wenn wir gerade in den Momenten, wo es uns schlecht geht, Gott loben und ihm sagen, dass er der Herr ist über alles und dass er einen Plan hat und dass wir ihn lieben und dienen. Plötzlich fängt die Erde an zu beben, die Wände wackeln, es wird schlimmer, das Gefängnis stürzt ein, die Türen fallen um, die Ketten werden gesprengt und die Gefangenen sind frei. Erdbeben gibt es in dieser Region ziemlich häufig. Also wir haben vor kurzem davon gehört. Früher hieß das Kleinasien, heute Türkei. Und die Menschen haben gerade erst schmerzhaft erfahren, was so ein Erdbeben anrichtet. Zurück zu unserer Bibelgeschichte. Man kann das jetzt Zufall nennen oder wissenschaftlich erklären. Ja, da schieben sich die beiden Platten der Erde zusammen und dann gibt es ein Beben. Man kann auch sagen, okay, wenn was irgendwie gut wird, dann ist das halt Zufall. Ich glaube das nicht. Und Silas und Paulus wussten, das ist kein Zufall. Gott hat hier direkt eingegriffen. Direkt und ohne Umschweife. Weil er noch was vorhat mit Paulus und Silas, aber weil er auch was vorhat mit ganz bestimmten Menschen. Der Gefängnisdirektor ist außer sich. Er hat die gesamte Verantwortung für das Gefängnis und jetzt sind die Gefangenen frei. Er weiß, wenn er die jetzt laufen lässt, dann passiert Folgendes, dass seine Chefs ihn einen Kopf kürzer machen, denn das war üblich, wenn er es nicht schaffte, die Gefangenen im Gefängnis zu lassen, dann wird er da zur Verantwortung gezogen. Und deshalb beschließt er, sich selber umzubringen, bevor es die anderen tun. Paulus und Silas aber schreien ganz laut, macht das nicht, wir sind doch noch hier. Stellt euch mal vor, die sind frei und bleiben da. Ist doch irre. Der Gefängnisdirektor spürt, dieses Erdbeben ist nicht nur eine Verschiebung der Erdplatten, ist nicht nur ein purer Zufall. Dieses Erdbeben hat mit dem Gott zu tun, den Paulus und Silas anbeten, dessen Macht größer ist als alle Mächte dieser Welt. Und so kniet er vor Paulus und Silas nieder und fragt sie, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Also der wollte jetzt nicht wissen, wie das Gefängnis wieder aufgebaut wird oder wie er gerettet wird, bevor ihn sein Chef einen Kopf kürzer macht. Sondern er fragt, wie kann ich diesen Glauben auch haben? Wie geht das? Dieser Gefängnisdirektor spürt die Gegenwart Gottes, der ein Wunder getan hat, der so heilig ist, wie wir eben gesungen haben, dessen Größe unfassbar ist, unerklärlich ist, er spürt, dass er, dieser Gefängnisdirektor, ohne diesen Gott verloren ist. Das heißt, dass er ohne ihn lebt, ohne ihn sterben wird und was dann auf ihn wartet, keine Ahnung. Er glaubte bisher an irgendwas oder jemanden anders. Er hatte keine Verbindung zu diesem Gott und deshalb merkt er, er ist verloren und er will gerettet werden. Wie geht das? Wie wird heute ein Mensch gerettet? Ein Mensch, der ohne Gott oder ohne Jesus lebt, der sagt, das ist doch alles hirngespinstig, Opium fürs Volk, hat Karl Marx gesagt, oder keine Ahnung, völlig uninteressant. Wie kommt es, dass ein Mensch, der plötzlich merkt, hier geht es um Gott und hier geht es um meine Verbindung zu Gott, wie kommt der zu Gott? Da ließ der Aufseher Fackeln bringen, stürzte in das Gefängnis, warf sich zitternd vor Paulus und Silas zu Boden. Während er sie dann nach draußen führte, fragte er sie: Ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Sie antworteten: Glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden, du und alle in deinem Haus, die in deinem Haus leben. Und sie verkündeten ihm und allen, die bei ihm im Haus wohnten, die Botschaft des Herrn. Der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Stunde mitten in der Nacht um Paulus und Silas, wusch ihnen das Blut von den Striemen ab. Dann ließen sich er und alle, die zu ihm gehörten, ohne zu zögern taufen. Anschließend führte er die beiden in sein Haus hinauf und ließ eine Mahlzeit für sie zubereiten. Er war überglücklich, dass er mit seinem ganzen Haus zum Glauben an Gott gefunden hatte. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet. Allein der Glaube an Jesus Christus rettet einen Menschen. Das hat ja schon Martin Luther vor über 500 Jahren gesagt, mit dem Satz: Allein Jesus Christus. Allein, oder den vier Sätzen: Allein Gottes Gnade, allein die Bibel, in der das zu finden ist, allein der Glaube an diesen Jesus Christus. Glauben an Jesus. Was meint Paulus damit und Silas? Was meinen wir damit, wenn wir davon reden, der Glaube allein rettet? Es ist nicht nur der Glaube, dass es Jesus mal gegeben hat. Das ist natürlich Voraussetzung, ohne dass Jesus auf der Erde war und ich das für richtig halte und für erwiesen halte, geht es ja gar nicht. Aber es ist noch viel mehr. Nicht nur, dass ich weiß, vor gut 2000 Jahren war der mal auf der Erde, ist ein bisschen in Israel herumgelaufen, hat gepredigt und geheilt und ist dann gestorben und dann auferstanden und seitdem im Himmel. Nicht nur die reinen Fakten, dass ich das weiß, ist Glaube, sondern der Glaube ist ein hundertprozentiges Vertrauen in Jesus Christus. Ein Vertrauen, dass er der ist, mit dem ich durchs Leben gehen kann und dem ich 100% vertrauen kann. Ich kann mir nicht immer 100% vertrauen, weil ich manchmal absolut Fehleinschätzungen unterliege, weil ich manchmal Blödsinn mache, weil ich manchmal ja nicht unbedingt das tue, was Gott sich vorstellt. Aber Jesus kann ich vertrauen. Dietrich Bonhoeffer hat in seinem Buch Nachfolge einmal geschrieben: Nur der Gehorsame glaubt und der Glaubende ist gehorsam. Das Wort Gehorsam ist bei uns out. Das hört sich so an nach blindem Gehorsam, nach dunkler Zeit, wo alle einem nachgerannt sind, egal was der gesagt hat. Ein schwieriges Wort. Aber wenn ich dem Wort einfach mal nachgehe, dann hat es diese Bedeutung, dass ich höre, was Jesus sagt. Und dass ich das tue, was Jesus sagt. Nur der, der hört, was Jesus sagt und tut, was Jesus sagt, glaubt. Und der Glaubende ist einer, der hört, was Jesus sagt und es tut. Also ich kann natürlich als Christ durch die Welt laufen, kann sagen, ich bin Christ und ich glaube auch, dass es Jesus gegeben hat, aber ich mache, was ich will. Dann fehlt da was. Dann ist dieser Glaube irgendwie halb. Und diese andere Hälfte ist die, um die es auch hier dem Paulus und Silas geht. Die sagen diesem Gefängnisdirektor nicht nur, glaub mal, dass Jesus mal auf der Erde war, ist noch nicht so lange her, sondern vertrau dich ihm an. Höre, was er sagt und richte dich danach in deinem Leben. Auch wenn ich ganz anderer Meinung bin als Jesus, auch wenn ich mich ganz anders fühle als das, was er gerade von mir will, es dann auch zu machen. Mich ihm anzuvertrauen, seiner Führung und Leitung. Und meine Frage ist heute an mich selbst und an euch, bin ich dazu bereit? Bin ich dazu bereit, so zu glauben? Als Jesus den Petrus berufen hat am See, da hat er ihm gesagt, fahr auf den See, werf deine Netze aus und fang Fische. Das konnte der Petrus. Es war aber mittags, in der größten Hitze. Und der Petrus wusste, mittags fängt man keine Fische. Das ist Fischerregel Nummer 1. Nachts werden die gefangen. Aber mittags nicht. Völliger Quatsch. Völliger Unsinn. Und er macht es trotzdem. Warum? Weil er weiß, dass Jesus recht hat. Und er hatte recht. Weil es sich lohnt, wenn Jesus sagt, mach das so, es so zu machen. Und vielleicht bin ich in dem Moment einer Meinung mit Jesus und vielleicht gar nicht. Aber ich mache es. Glaube an Jesus heißt, dass ich mich ja auch irgendwie immer wieder dafür willentlich entscheide, mit ihm durchs Leben zu gehen. Das nennen wir Nachfolge. Aber dass ich mir bewusst bin, diesen Glauben, das ist nicht meine Sache, das kann ich nicht aus mir selbst heraus rauspressen, ich glaube jetzt mal ganz fest, sondern das ist ein Geschenk. Wenn ich mich ihm öffne, wenn ich mein Leben, mein Herz öffne und sage, Jesus, ich will mit dir leben und zeig mir, wie das geht, dann wird er mir zeigen, wie das geht. Mein Fazit dieses biblischen Textes heißt, Glaube bringt Gegenwind. Sind wir bereit, am Glauben festzuhalten, auch wenn es brenzlig wird? Allein der Glaube an Jesus Christus rettet. Sind wir bereit, unsere Lebenspläne hinten anzustellen, wenn Jesus was anderes mit uns vorhat? Sind wir bereit, zu diesem Glauben, der ihm überlässt, was er mit uns vorhat. Und Wunder geschehen. Könnte es sein, dass Gott uns Wunder erleben lässt und unsere Gebete gerade nicht erhört? Wunder erleben lässt, damit andere Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Vor Jahren las ich von Paul Bessler, damit will ich schließen, ein junger Mann, Anfang 20, in Ostdeutschland aufgewachsen, nie mit dem Glauben in Berührung gekommen. Der war so schlimm krank, dass klar war, in 1-2 Jahren wird er sterben. Er war in der Klinik und hatte eine Ärztin, die es wirklich gut mit ihm meinte, nicht nur medizinisch, sondern auch vom Glauben her. Sie hat ihm erzählt von ihrem Glauben. Sie haben viel gesprochen, er hat viel gehört. Und Paul Bessler ist kurz vor seinem Tod Christ geworden. Und er hat all seine Freunde, die ihn noch besuchten, eingeladen zu diesem Glauben. Ich denke mal, da gab es dann doch viele, die haben dafür gebetet, dass Paul nicht stirbt und doch lebt. Die Gebete wurden nicht erhört. Aber durch Paul Bessler sind viele junge Leute in seinem Umfeld Christen geworden, die das sonst wohl nicht geworden wären. Amen.